Ich bin durch Studium nach Greifswald gekommen und wir haben einige Jahre als Familie dort in Greifswald gelebt. Aus Greifswald stammt auch Caspar David Friedrich, der Vertreter der deutschen Frühromantik. Er hat gelebt so auf der Schwelle zum 19. Jahrhundert und hat eines seiner berühmtesten Bilder, aber gar nicht so unbedingt sehr bekannt, ist die Zeichnung der Jakobikirche in Greifswald als Ruine. Von 1815 stammt das Bild, ein Bild, das mich in seinen Bann zieht, weil auf einmal gar nicht mehr viel bleibt vom Prunk und Pracht dieser großen Hallenkirche mit den großen Säulen, wo einem erstmal der Atem stockt, wenn man reingeht. Vielleicht kennt ihr das von den großen Kathedralen, die ja weniger in Norddeutschland als eher in Frankreich oder sonst wo zu finden sind. Aber auch diese Backsteingotikkirche hat etwas Großartiges, wenn man da reinkommt. Und wenn dann so die Königin der Instrumente, die Orgel dort klingt, dann hat das etwas Hoheitlich-Herrschaftliches. Und wenn man dann so manche Bilder sieht, die dort die Kirche noch schmücken, all das ist weggenommen. Die Säulen, die enden irgendwo auf halber Höhe, ein Dach ist nicht mehr da, nichts mehr, was eine Akustik tragen könnte, der prunkvollen Musik zur Ehre Gottes. Und zwei Menschen, die dort stehen, mitten in der Mitte dieser Ruine, die keinen anderen Fixpunkt haben als das Kruzifix, das irgendwo zwischen dem an dem letzten Balken oder oben am letzten Chor Gewölbestück hängt. Das Interessante ist, dass die Jakobikirche niemals eine Ruine war. Es gibt ja in der Region dort viele Kirchen, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg stehen geblieben, weil die DDR auch kein Interesse daran hatte, Gelder zu geben, um die Kirchen wieder aufzubauen. Jakobikirche war nie eine Ruine. Erst recht nicht um die Zeit. Sie hat den 30-jährigen Krieg relativ gut überstanden und 1815, als gerade so die Herrschaft Nordvorpommerns von den Schweden an die Preußen überging, da war alles in Ordnung. Und doch war das Caspar David Friedrich wichtig. Einmal, ich würde sagen, in diesem Bild auszudrücken, was das Herz ist von Gemeinde. Nicht die prunkvolle Hallenkirche, nicht Protz, auch nicht das, wo man die Menschen, die diese Kirche gebaut haben, ja auch damit etwas zur Ehre Gottes, das Beste geben wollten zur Ehre Gottes. Das alles ist genommen und was bleibt, ist das Kreuz. Was bleibt, ist die Mitte und das Zentrum der Gemeinde. Wir befinden uns auf der Halbzeit, Steffi hat es schon angedeutet, Halbzeit zwischen Weihnachten und Ostern. Zwischen Geburt und Tod von Jesus, zwischen Krippe und Kreuz. Die Krippe, die damals den kleinen Neugeborenen getragen hat, weil keine andere Herberge da war. Und das Kreuz, das diesen Mann getragen hat, von dem Johannes der Täufer sagt, seht das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Der Mann, der, so berichtet uns das Neue Testament hier, nicht grandios scheitert mit seinem Leben, sondern der zum Ziel seines Lebens kommt, Versöhnung zu schaffen zwischen uns und Gott und damit Versöhnung zu schaffen zwischen uns Menschen. Die Krippe konnte ihn tragen, das Kreuz hat ihn getragen, das Grab musste ihn wieder loslassen. Es konnte ihn nicht halten, weil mit Jesus Sieg am Kreuz, so berichtet das Neue Testament, auch der letzte Feind Gottes und des Menschen besiegt ist. Der Tod. Willkommen also mitten in der Reihe, in der wir uns hier befinden, der Predigtreihe Gemeinde im Aufbruch. Wir haben in den letzten Wochen etwas gehört zum Thema Fundament von Gemeinde, dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2. Wir haben etwas gehört von dem Bild, das Paulus verwendet, Gemeinde als Leib oder als Körper mit verschiedenen Körperteilen und verschiedenen Aufgaben. Wir haben etwas gehört von der Gegenwart Gottes im Abendmahl. Und letzte Woche haben wir etwas hören müssen über Verbindlichkeit, über Bäume, die nur dann Wurzeln schlagen, wenn es Stürme gibt, weil sie mit den Wurzeln den Stürmen widerstehen können. Und etwas gehört von der DNA des Christustreffs, was wir hier an der Wand hinten in den Bildern von Benny oder die Bildern jedenfalls sehen, von Gott, von dem Wir, von der Welt und von dem Weg. Heute geht es um das Thema Gemeinschaft. Dabei sein ist alles? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Was macht eigentlich unsere Gemeinschaft hier im Christustreff aus? Oder was macht sie aus, wenn es dieses Gebäude nicht mehr gäbe? Was macht Gemeinde aus? Vielleicht könnt ihr euch mal für 2 Minuten mit eurem Nachbarn austauschen darüber, was macht eigentlich den Christustreff aus? Wenn ihr schon lange hier seid oder auch, wenn ihr zum ersten Mal da seid und mit einem Bild oder einer Erwartung hierher gekommen seid. 2 Minuten zum Austausch mit den Nachbarn. Ich unterbreche euch mal hier. Ihr könnt gerne später beim Mittagessen euch noch weiter darüber austauschen. Und lese uns zum Thema Gemeinschaft einige Verse aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs. Paulus schreibt: Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Welt an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob es gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Und dann einige Verse später, dazwischen spricht er von dem Leib, als der Gemeinde als Leib und den Gaben, die zugleich auch Möglichkeiten zur Mitarbeit in der Gemeinde sind. Und dann ab Vers 9, eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen. Als Schwestern und Brüder, übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Seid mit Begeisterung dabei und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Macht euch die Gastfreundschaft zur Aufgabe. Segnet auch die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Und man könnte das Kapitel noch zu Ende lesen. Es geht ungefähr so weiter. Ich mache hier mal einen Schnitt. Mitten in der Welt lebt die Gemeinde und Paulus gibt ihnen mit, was ihre erste Loyalität ist. Die erste Loyalität gehört Gott. In Vers 1 heißt es: Das ganze Leben Gott zur Verfügung stellen. Nicht die Zeit, in der wir leben, soll der Maßstab sein, der Maßstab für unser Zusammenleben, sondern Gottes Wille soll der Maßstab sein. Vers 2, ob es gut ist, ob es Gott gefällt, ob es vollkommen ist. T, teleion. Man könnte vielleicht auch übersetzen, ob es zum Ziel führt, zu Gottes Ziel. Angesichts der antiken Gesellschaftsordnung, in der die ersten Christen gelebt haben und in deren Hauptstadt die Gemeinde lebt, an die Paulus hier schreibt, ist das schon starker Tobak. Die römische Gesellschaftsordnung, so wie wir sie kennen und wie sie uns von Asterix und anderen gelehrten Büchern vor Augen stehen, hat ein klares Oben und ein klares Unten. Da ist klar, wer zu sagen hat und wer zu gehorchen hat, wer bedient wird und wer Diener ist. Paulus malt uns hier etwas ganz anderes vor Augen. Er malt uns hier eine Kontrastgesellschaft vor Augen, nicht um so etwas wie eine Revolution ins Leben zu führen, sondern er bezieht das zurück auf den Willen Gottes, der doch eigentlich die menschliche Gemeinschaft geschaffen hat. Und er beschreibt hier Gemeinde wie so eine Art Kontrastmittel in der menschlichen Gesellschaft. Ich bin kein Arzt, aber hier sind ja genug Leute, die mich berichtigen können, wenn ich was Falsches sage. Kontrastmittel ist dazu da, um eine Krankheit bestimmen zu können, um darauf eine Therapie aufbauen zu können, mit dem Ziel, Heilung zu verwirklichen. So stelle ich mir als Laie Kontrastmittel vor, und dann schiebt man denjenigen in die Röhre und dann wird genau sichtbar, wo ist das Problem. Und dann kann man überlegen, wenn man das Problem lokalisiert hat, wie sieht eine gute Therapie aus, dass wir hier möglichst große Heilungschancen haben. Und ich finde es faszinierend, mal zu überlegen, wir als Gemeinde Jesu Christi in Deutschland, in der Welt, in Marburg, hier im Christustreff, sind ein Stück Kontrastmittel in der Gesellschaft. Nicht, dass wir uns hier zurückziehen, die Türen zumachen und dann für uns hier es schön warm und kuschelig haben, sondern dass bei uns etwas sichtbar wird von dem, wie Gott sich eigentlich das menschliche Miteinander gedacht hat. Mitten in der Welt und doch mit der ersten Loyalität bei Gott. Mitten in der Welt und doch frei von den Zwängen dieser Welt und der Gesellschaft, der Zeit um uns herum, die sich uns aufdrängen will. Wenn man dieses Kapitel 12 einmal am Stück durchliest, dann kann man schon schlucken. Denn hier schreibt Paulus 25 Imperative. 25 Anweisungen, Herausforderungen, Ermahnungen oder Einladungen. Aber die 25 Imperative stehen nicht am Anfang. Am Anfang, in Vers 1, heißt es, bei der Barmherzigkeit Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch. Und dann folgen erst die 25 Imperative. Die Barmherzigkeit Gottes steht am Anfang. Sie ist der Ausgangspunkt, die Vorbedingung. Sie war das erste Wort. Und da müsste man jetzt die ersten 11 Kapitel des Römerbriefs heranziehen. Das schaffen wir jetzt heute in dieser Predigt nicht. Aber da wird etwas deutlich von dem, was Paulus uns vor Augen malt. Von dem Bösen in der Welt und dem Bösen in meinem Leben. Von der Notwendigkeit zur Versöhnung und das, wie Jesus die Versöhnung schenkt. Von der Notwendigkeit von Neuanfang und das, wie Jesus in seiner bedingungslosen Gnade diesen Neuanfang ermöglicht. In Christus ist das Wirklichkeit geworden. Und in der Mitte des Römerbriefs das große Kapitel von der großen Liebe Gottes, von der uns nichts scheiden kann. Römer 8. Bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, sagt Paulus. Das heißt, hier steht nicht 25 Mal, du musst, du sollst aber und eigentlich solltet ihr doch. Sondern weil Jesus dürfen wir. Weil wir zu Jesus gehören, passt es nicht, wenn nicht. So kann man das auch lesen. Dann ist es zwar nicht mehr so ganz ein Muss, aber doch ein ganz schön starker Tobak, wenn wir nicht so sind. Wenn ich mir Römer 12 durchlese, fasziniert mich das Bild von Gemeinschaft, was Paulus hier malt. In so einer Gemeinschaft möchte ich auch leben. Und ich muss denken an einen jungen Mann, der bei einem Hörsaalvortrag einer Hochschulgruppe war und den ich ein halbes Jahr später getroffen habe und der mir erzählt hat, er ist vor dem Hörsaalvortrag Christ geworden. Da habe ich ihn gefragt, wie das denn passiert ist. Und dann hat er erzählt, sein Seminar wäre früher aus gewesen, hat sich nicht gelohnt, nach Hause zu fahren. So ist er schon mal in den Hörsaal rein und hat sich hinten hingesetzt und konnte beobachten, wie die Hochschulgruppe da dekoriert, die Technik aufbaut und all die Sachen macht, die man so macht als guter Gastgeber. Und dann stellte sich raus, dass sie leider das dann doch entscheidende Kabel zwischen Notebook und Beamer vergessen haben. Und er sagte, es hätte ihn gewundert, weil keiner über den anderen hergefallen ist und Schuldzuweisungen ausgesprochen hat. Sondern weil sie zusammengestanden haben, die 5, 6 Leute, und überlegt haben, okay, wo kriegen wir jetzt möglichst schnell ein Beamerkabel her? Für uns irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass es jetzt nichts bringt, irgendwie Schuldzuweisungen auszusprechen. Für ihn war das etwas Besonderes. Er ist dann bei dem Hörsaalvortrag, hat er aufgrund dieser Erfahrung ganz anders zugehört und ist dann in dieser Gruppe regelmäßig gewesen und auf dem Weg dabei zum Glauben gekommen. Faszinierend. Oder ich denke an zwei Studenten, die mit ihren 3 nichtchristlichen Freunden zusammen Skiurlaub gemacht haben. Und sie haben sich dann nach der Piste und nach dem deftigen frühen Abendessen hingesetzt und zusammen Bibel gelesen. Und am Anfang sie zu zweit und am Ende der Woche waren sie immer zu 5 dabei. Einfach einen Ort zu schaffen, wo sie das, was sie sowieso tun, Glauben teilen, miteinander gemacht haben und das sozusagen in einem Schaufenster offen Freunde dazu einzuladen. Das ist Gemeinschaft. Und ich frage mich manchmal, wo ist das bei uns der Fall? Wir sind eine offene Gemeinschaft und doch habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich von mir auf euch schließe, ich habe so viel Programm, dass manchmal die Offenheit von mir gar nicht da ist, auf neue Leute zuzugehen, sie einzuladen, Gastfreundschaft zu leben, Hilfe zu geben, mit den Fröhlichen mich zu freuen und mit den Trauernden zu weinen. Und höre diese Imperative für mich selbst. Das passt nicht zu dem, was Jesus gelebt hat und zu dem, wie wir als Gemeinschaft von Jesus-Anhängern miteinander umgehen. Und möchte mich ändern. Manchmal ist das vielleicht das, was der Student aus Braunschweig erzählt hat, wie das Klimahaus in Bremerhaven. Wir waren vor 2 Jahren als Familie bei der Cuxhaven-Freizeit einen Tag im Klimahaus. Und die Idee des Klimahauses ist es, an einem Längengrad einmal um den Globus zu gehen, von Bremerhaven in die Schweiz, nach Niger, nach Kamerun, Südafrika, Antarktis und dann auf der anderen Seite des Globus Samoa und so wieder zurück. Und man ist so durch dieses Haus gegangen und musste einmal sich warm anziehen in der Antarktis. Und ist dann in Samoa in subtropisches Klima gekommen, von einem Raum ins andere. Vielleicht ist Gemeinde in der Welt so etwas wie eine andere Klimazone, ein anderer Klimaraum, wo Menschen anziehende und ansteckende Gemeinschaft erleben. Und wo es nicht um ein "Wir machen die Türen zu und wir sind unter uns" gibt, sondern wir sind hier mitten in dieser Stadt und wollen Einladung leben in dieser Stadt, weil wir von dieser Gemeinschaft profitieren und hier heil werden und uns das auch für andere Menschen wünschen. 3 Begriffe habe ich in diesem Text gefunden, die für mich so etwas wie zentrale Begriffe sind. Die Barmherzigkeit, zu der ich jetzt schon einiges gesagt habe, die Liebe und die Hoffnung. Die Barmherzigkeit als Ausgangspunkt und Vorbedingung. Die Liebe als der Begriff, der eigentlich das Ganze beschreibt. Die Liebe ineinander, ein großes Ineinander von Gott dienen und den Menschen dienen, als Ausdruck dieser Liebe Gottes, als Ergebnis der Barmherzigkeit, dass wir Gott lieben. Wir brauchen Gemeinschaft. Dietrich Bonhoeffer schreibt das in seinem kleinen, großartigen Buch Gemeinsames Leben. Mit wenigen Sätzen einmal so. Der Christ lebt ganz von der Wahrheit des Wortes Gottes in Jesus Christus. Wird er gefragt, wo ist dein Heil, deine Seligkeit, deine Gerechtigkeit? So kann er niemals auf sich selbst zeigen, sondern er weist auf das Wort Gottes in Jesus Christus, das ihm Heil, Seligkeit, Gerechtigkeit zuspricht. Dieses Wort aber hat Gott in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde unter den Menschen. Wo einer von ihm getroffen ist, da sagt er es dem anderen. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders und der Schwester, in Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt ist. Dafür brauchen wir Gemeinschaft und Gemeinde, dass wir uns um Christus scharen und um sein Wort. Das finden wir an vielen Stellen in unserer Gemeinde. Das finden wir hier im Gottesdienst, in der Moderation, im Lobpreis, in den Gebeten laut und in den Gebeten für Einzelne, wo ich für mich beten lassen kann, in der Predigt genauso wie beim Mittagessen im guten Gespräch miteinander. Und wir finden es vielleicht am stärksten dort, wo wir uns als kontinuierliche Kleingruppe treffen. Hauskreis, Stammtisch, wie immer ihr das nennen wollt, oder Team, wo ihr miteinander unterwegs seid, wo wir miteinander unterwegs sind, wo wir uns ins Leben hineinschauen lassen und von daher Gottes Wort noch einmal ganz für uns hören können. Solche Orte brauchen wir für uns und brauchen wir als Angebot für die, die als Gäste neu zu uns kommen. Die Liebe, die gewinnt in den Versen 9 bis 18 Gestalt. Ich will nur noch mal einiges Einzelnes rauspicken. Liebt einander von Herzen, übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Hört nicht auf zu beten, helft den Heiligen, helft, wenn sie in Not sind. Macht euch Gastfreundschaft zur Aufgabe. Segnet und verflucht nicht, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid auf Einigkeit aus. In Not da sein, Gastfreundschaft für andere, für neue Gesichter, freuen mit den Fröhlichen, weinen mit den Weinenden. Eigentlich lauter einfache Dinge, eigentlich Selbstverständlichkeiten. Aber offensichtlich für Christen im Kontext der damaligen römischen Gesellschaft nicht so selbstverständlich und vielleicht für uns auch nicht. Herausforderungen, den Blick von mir weg und von meinem Programm auf die Menschen, die um mich rum sind. Wir sind nicht dazu da, hier in Marburg als Christustreff, um gut dazustehen, sondern um eine offene Tür zu haben, dass Menschen etwas wahrnehmen können von der Größe und Liebe Gottes. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir etwas haben als Quelle für unser Leben. Sondern weil es zum Wesen des Christseins gehört, tätige Liebe zu tun mit dem Street-Team und anderem, öffentliche Verantwortung zu nehmen für diese Stadt und unser Gemeinwesen, Menschen, die ihre Sehnsucht woanders stillen, zur Quelle des Lebens zu führen bei Christus. Und das dritte Stichwort, die Hoffnung. Hoffnung, die sich nicht darin ausdrückt, dass wir nur den Moment vor Augen haben, sondern dass wir darüber hinaus gucken können. Nicht den Moment absolut zu setzen, sondern weiter gucken zu können. Peter Strauch hat in einem alten Lied einmal gedichtet: Viele Tränen werden noch geweint und der Mensch ist noch des Menschen Feind. Doch weil Jesus für die Feinde starb, hoffen wir, weil er uns Hoffnung gab. Krieg und Terror sind noch nicht gebannt und das Unrecht nimmt noch Überhand. Doch der Tag, er steht schon vor der Tür. Herr, du kommst. Wir danken dir dafür. So kann man auch Bibel lesen. Geil, eine Bibel. Ja, und das Beste, der Typ kommt am Schluss nochmal wieder. Das dürfen wir wissen. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Und so müssen wir nicht kämpfen, sondern so dürfen wir einfach das tun, was zu christlicher Gemeinschaft gehört. Tätige Liebe, öffentliche Verantwortung und Menschen, die ihre Sehnsucht woanders stillen, zur Quelle der Sehnsucht und des Lebens zu führen. Der Ausgangspunkt ist die Barmherzigkeit Gottes. Das Ergebnis ist die Liebe zu Gott und die Liebe zum Menschen. Und das Erkennungsmerkmal ist die Hoffnung, die Menschen erleben, wenn sie christliche Gemeinschaft erleben. Wir brauchen Gemeinschaft, um an Jesus dran zu bleiben, um das Wort Gottes zu verstehen, um in der Nachfolge Jesu zu wachsen, damit wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Denn wer wollte das schon? Um gemeinschaftsfähig zu werden. Denn Glaube oder Vertrauen in Gott ist kein festes Gut, kein Besitz, den wir einmal haben, sondern ist wie ein Akku, der langsam leer läuft. Wenn die Zweifel kommen, und sie werden kommen in dieser Welt, oder wenn die herausfordernden Lebenssituationen kommen, Krankheit, Tod eines lieben Menschen, andere Dinge, berufliche Situationen oder was auch immer. Sie werden kommen. Sie zehren und nagen an unserem Akku. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, gib deinem Glauben Nahrung, damit deine Zweifel verhungert. Glaube ist wie ein Akku, der immer aufgefüllt werden muss, aufgefüllt werden kann dort, wo wir Gemeinschaft erleben. Und zum Schluss, jetzt sitzen wir schon relativ lange, würde ich euch bitten, einfach mal kurz aufzustehen. Denn vielleicht fragt ihr euch ja, wovon redet Paulus hier eigentlich die ganze Zeit? Oder von wem redet er hier? Wen spricht er hier an? Und ich dachte, ich stelle euch einfach mal die Gemeinde vor, von dem er hier redet. Steht hier mal auf. Ach, ihr steht schon alle. Schön. Von diesen Menschen redet Paulus. Uns gilt die Barmherzigkeit Gottes. Uns gilt es, dass er uns auffordert und deswegen bittet, Liebe zu leben, Verantwortung zu tragen, andere an die Quelle der Sehnsucht zu führen. Danke, jetzt dürft ihr wieder sitzen. Und ganz am Schluss noch einmal einen Moment Stille für diese Verse. Und vielleicht die Frage an dich, welchen der Punkte nehme ich mir für die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen einmal vor? Wo möchte ich dranbleiben? Herr Jesus, danke für deine Barmherzigkeit. Danke dafür, dass du es im Himmel nicht ausgehalten hast, sondern auf diese Welt unter uns Menschen gekommen bist, dass wir deine Liebe sehen können, deine Gnade erleben können und sehen dürfen, dass du Versöhnung schenkst. Danke für Gemeinschaft, die du schenkst. Danke für uns als Christustreff. Bitte hilf uns, auf dich zu sehen, von dir her unsere Gemeinschaft zu leben. Zu leben in der Mitte der Menschen, in die du uns gestellt hast. Zu deiner Ehre, Herr Jesus. Amen.